Heute spreche ich mit Jörg Wagner, der ist bekannt aus dem Radio 1 Medienmagazin und der hat im Sommer zusammen mit seinem Kollegen Daniel Buß vom Medienmagazin SAP, vom NDR Fernsehen, den EU-Pressefreiheitscheck gemacht. Zugeschaltet ist mir jetzt Jörg Wagner. Hallo Jörg.
Ja, viele Grüße aus Berlin.
Schönen Gruß zurück aus Hamburg. Heute mal aus Hamburg. Was war denn dieser EU-Pressefreiheitscheck?
Ja, der Name ist eigentlich selbsterklärend. Wir haben in der EU gesehen, analysiert nach verschiedenen Kriterien, ob die Liste, die Reporter ohne Grenzen, diese Menschenrechtsorganisation, jedes Jahr erstellt, ob die, sagen wir mal, sind ja nur Zahlen, was konkret dahinter steckt. Wir haben uns die letzten Plätze angesehen und dann uns eine Route zusammengebastelt, also die letzten Plätze in der EU. Da ist auf dem letzten Platz Bulgarien, Griechenland auf Platz 88, Polen auf Platz 54, Italien 52 und dann guckte da auch noch Ungarn raus aus der Liste und Kroatien. Kroatien haben wir ausgeklammert, weil das für unsere vierwöchige Tournee, die wir da gemacht haben, praktisch mit dem Auto zu kompakt gewesen wäre. Also wir hätten dann pro Land eigentlich nur 2 Tage gehabt, aber die braucht man allein, um sich von A nach B schon zu bewegen, um einzuchecken, um sich zu sammeln, um mit den Gesprächspartnern Kontakt aufzunehmen. Also das ist dann anstrengender auch gewesen, als wir gedacht haben. Wir haben ungefähr uns von Google errechnen lassen, eine Route, einen Kreis von 6.000 Kilometern. Und letzten Endes waren es 7.500, weil man ja auch noch hin und her fährt und auch mal im Kreis fährt, wenn man sich verfährt. Aber kurz und gut, das Ziel war herauszubekommen, was bedeutet es eigentlich, wenn in der EU es 100 Plätze Abstand gibt zum ersten auf dieser Liste. Also wie fühlt es sich an, Platz 88 in Griechenland zum Beispiel zu sein? Was ist da konkret das Hemmnis für Journalisten? Was ist überhaupt Pressefreiheit? Also wir in Deutschland sind ja auch nicht auf Platz 1. Und deswegen haben wir dann also versucht, hinter den Zahlen tatsächlich menschliche Schicksale, journalistische Arbeitsbedingungen plastisch zu machen und haben als erstes Land uns Polen ausgesucht, weil es logischerweise am nächsten an Deutschland dran ist. Das sind knapp 5 Autostunden, dann ist man schon in Warschau. Das denkt man immer gar nicht, von Berlin aus betrachtet, dass dieses Land eigentlich ein Nachbarland ist, ne? Wir blenden das manchmal so komplett aus. Man denkt immer, das ist ganz weit weg, das ist kurz vor Russland, ist es ja auch. Aber dass das eigentlich nur eine Stunde, die deutsch-polnische Grenze ist nur eine Stunde von Berlin entfernt. Das ist eigentlich gar nichts. Und da sind trotzdem total andere Arbeitsbedingungen für Journalisten. Und das mal in Form einer Hörfunkreportage beziehungsweise in Form von 5 Sendungen, einem Feature, einem Talk und dann auch noch Videos aufzuzeichnen, eine Momentaufnahme zu machen im Sommer, das fanden wir ganz reizvoll.
Ihr habt ja multimedial gearbeitet. Jetzt dieses multimediale Arbeiten, gab es da irgendwelche Schwierigkeiten?
Naja, also wenn man jetzt bedenkt, dass wir ziemlich fit sind, Daniel und ich, und dass man dann aber auch merkt, wie man an Grenzen kommt, weil man ja, wenn man trimedial denkt, also das Denken allein reicht ja nicht, sondern man muss es ja auch machen. Also zu Deutsch, wir müssen die Leute vor die Kamera kriegen. Allein dieses vor die Kamera kriegen ist schon ein Akt. Also weil Fernsehen, und das war auch ursprünglich ja nicht nur für Video im Netz gedacht, sondern auch für ZAP, das Medienmagazin im Fernsehen, gibt es seltsamerweise andere Standards als für Video im Netz. Das mag jetzt für Außenstehende komisch klingen, ist aber so. Da müssen also Bilder super brillant sein. Da kann man nicht wackeln oder die Schärfe darf da nicht stimmen. Im Internet seltsamerweise zählt eher das Authentische. Also wenn man da mal was verreißt oder wenn man da eben, ich sag mal, mit einer Handkamera unterwegs ist und da wackelt es ein bisschen, das gehört irgendwie dazu. Also mit diesen 2 verschiedenen Ästhetiken mussten wir klarkommen und dann haben wir uns natürlich entschieden, nicht 2-mal zu drehen, sondern nur einmal, ich sag mal, einmal richtig fürs Fernsehen und dann mit dieser Fernsehästhetik dann auch im Netz zu operieren, obwohl wir für die Videos im Netz, wie soll man das sagen, also auch Elemente mit eingebaut haben, die wir fürs Fernsehen nicht genutzt haben. Also zum Beispiel Sachen, die wir im Auto gedreht haben oder dass wir auch aufgrund des Materials, was wir im Netz senden konnten, in Anführungszeichen, Autofahrten und sowas, die wenn man nur 9 Minuten im Fernsehen hat, flogen die einfach raus, weil wir, wenn man 5 Länder bereist, viel kompakter arbeiten mussten. Das war ein bisschen schade, dass wir da auch so wenig Zeit hatten. Ursprünglich hatten wir gedacht, wir machen es so 4 Länder, 4 Wochen. Aber dann kam Daniel natürlich noch mit der super Idee, Italien mit dazu zu nehmen, weil in den 90er Jahren die sogenannte Berlusconisierung so ein Schlagwort war oder auch so eine Angst in Deutschland, dass wenn Regierende gleichzeitig irgendwie Medien besitzen oder auf der Klaviatur der Medien spielen, dass sie dann doppelte Macht hätten. Und wir wollten einfach wissen, Berlusconi ist zwar nicht mehr im Amte, aber er hat immer noch sehr viel Macht im Hintergrund und will ja auch wieder in die Politik, was das für Spätfolgen für Italien hatte, beziehungsweise wie es jetzt zurzeit aussieht. Denn Italien machte einen Satz um 25 Plätze nach vorne und wir konnten uns das gar nicht erklären. Sind die Arbeitsbedingungen plötzlich so toll geworden in Italien? Aber gleichzeitig gibt es da ja die Mafia, die auch Journalisten mit dem Leben, also nicht mit dem Leben droht, sondern mit dem Tod natürlich, also lebensbedrohlich wirkt. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Qualität, als wenn man in Polen nur an bestimmten Tankstellen die Gazeta Wyborcza nicht verkaufen darf. Aber Polen und Italien liegen doch ziemlich eng beieinander. So, das ist die eine Sache, Fernsehen. Dann für den Hörfunk, Interviews aufzuzeichnen, haben auch nochmal eine ganz andere Ästhetik. Also wenn ich mich mit Leuten unterhalte im Radiointerview, dann ist die Atmosphäre viel intimer. Wir sitzen enger beieinander, die Leute sind entspannter. Wenn man sie auf einen Stuhl tackert, noch Licht anmacht, möglicherweise noch mal kurz mit einem Puder die glänzenden Hautpartikel wegtupft. Und wenn man dann Fragen stellt, ist das mehr so eine Art tatsächlich klassisches Interview. Frage, Antwort, Frage, Antwort. Und ganz steif eigentlich, weil man rückt sich nicht vom Platze, weil die Kameraschärfe dann sich verändern würde. Und im Radio sitzt man sich meist 30 Zentimeter gegenüber und hat eine ganz andere Ansprechhaltung. Es wird mehr ein Gespräch, so ein Dialog. Und vor allen Dingen, was man völlig unterschätzt, wenn man das zum ersten Mal macht, ist, dass der Fernsehton generell schlechter ist als der Radioton. Das liegt einfach an den Mikrofonen. Fürs Fernsehen hat man meist so eine Ansteckmikrofone, die so ganz klein sind. Und derjenige spricht aber im Abstand von, naja, ich schätze mal auch so 30 Zentimetern oben drüber weg in Richtung Gesprächspartner. Die Mikrofone sind zwar darauf optimiert, dass sie tatsächlich den Mund irgendwie ganz gut einfangen, aber es klingt immer etwas räumlicher, halliger, muffiger und man muss dann mit Equalizer und Kompressor da nochmal was rausholen, dass es im Radio nicht so klingt, als würde man das auf dem Klo aufnehmen. Das ist ganz komisch, ein ganz seltsamer Effekt und ich habe mich für 2, 3 Interviews sogar dann entschlossen, tatsächlich nach dem Fernsehinterview nochmal ein Radiointerview zu machen. Zum Beispiel in Griechenland auf einer Insel haben wir einen Journalisten interviewt. Das fand ich so anstrengend. Wir haben fast eine Stunde Interview aufgezeichnet. Dachte ich mir, das geht jetzt überhaupt nicht. Ich brauche noch mal eine kompakte Version. Und dann haben wir tatsächlich uns nicht gegenübergesetzt, sondern auf eine Couch nebeneinander. Und dann ging das ziemlich schnell. Und ja, das hat mir eine Menge Arbeit erspart, muss ich ehrlich sagen. Während bei anderen Interviews ging es wieder aus Zeitgründen gar nicht. Da hatten wir dann nur einen Slot von einer Stunde und dann sagten die, zack, so jetzt los geht's und dann mussten wir wieder abbauen. Also wenn man dann auch noch ans Fotografieren denkt, also man muss ja auch noch Fotos machen für irgendwelche Slideshows oder für Social Media, Twitter und Co., dann ist man, also wir waren es ziemlich am Rande unserer Kapazität. Wir haben maximal 6 Stunden nur geschlafen. Der Rest war sich fortbewegen im Auto. Da haben wir teilweise auch Sachen geschnitten oder vorsortiert. Also einer fuhr natürlich, der andere hat dann mit dem Laptop schon was vorgearbeitet. Und also entweder Interviews gemacht oder geschnitten. Und das war einfach zu kompakt. Also ich empfehle, wer sowas vorhat, tatsächlich multimedial zu arbeiten, mehr als eine Woche pro Land einzuplanen. Und wenn man dann auch noch vorrecherchiert hat, dann geht es vielleicht. Aber wenn man erstmal was entdecken will in dem Land, braucht man sowieso mehr Zeit.
Du hattest ja jetzt gesagt, manche Interviews musste man auch im Prinzip zweimal führen, einmal für Radio, einmal für Fernsehen. Ist denn aber auch mal wirklich irgendwas schiefgelaufen bei der ganzen Reise, bei der Recherche?
Ja, schiefgelaufen, das klingt jetzt so als so nach Pleiten, Pech und Pannen. Das ist eigentlich nicht passiert, außer dass wir mal eine falsche Fähre erwischt hatten. Also die Fähre war überbucht Und so mussten wir einen Tag, ja, Zwangspause machen, was aber nicht dramatisch war, weil wir ja sowieso den ganzen Tag immer geschnitten haben oder recherchiert haben. Das ist ja dann egal, ob man in einem griechischen Hotel sitzt oder schon in Italien im selben Hotel und dann fürs Fernsehen in Deutschland etwas editiert. Aber so richtig schief gegangen, naja, es gab so Mini-Schrecksekunden. Wir sind in Italien eine Straße runtergefahren, die wurde immer schmaler, immer schmaler, immer schmaler. Und dann waren links und rechts nur noch so knapp 0,5 Zentimeter. Wir haben die Spiegel zwar eingeklappt, aber trotzdem haben wir es nur geschafft, indem ich ausgestiegen bin und dann wirklich so, ja, so immer fast wie mit so einem Joystick hat Daniel dann versucht, die richtige Richtung zu finden, weil es war keine gerade schmale Straße, sondern da waren auch so kleine Ausbuchtungen und so weiter. Davon haben wir dann auch noch ein Foto gemacht und das sieht dann sehr, sehr komisch aus. Aber wir haben durchgepasst, wir haben uns nur gefragt, wie es wäre, wenn wir es nicht geschafft hätten, dann hätten wir rückwärts wieder diese doofe Straße hochfahren müssen.
Oh.
Aber das sind so, das sind ja Sachen, die passieren einem auch im Urlaub oder wenn man in unbekannter Gegend rumkurft. Aber das war so eine Schrecksekunde. Und dann, was mich gewundert hat, ist, dass als wir von Rumänien nach Bulgarien die Grenze passiert haben, also schlagartig im wahrsten Sinne des Wortes, waren dort Straßen, womit ich um Mitternacht überhaupt nicht gerechnet habe, die richtig Bombentrichter große Löcher hatten. Also Bomben, ich bitte um Verzeihung. Also aber sie waren schon so groß wie kann man das erklären? So wie Fahrradrädern, ja, so in dem Durchmesser. Und ich bin da voll rein und habe dann auch das Auto unten geschrammt dabei. Und glücklicherweise war der RBB versichert, sodass ich die Schadenssumme nicht selbst bezahlen musste. Das sind so Sachen, da denkt man komischerweise nicht dran, wenn man so die Staatsgrenze wechselt. Aber das sind so Kleinigkeiten, die zumindest der Fuhrpark bei uns relativ entspannt registriert hatte. Die sagten, naja, wenn man 7500 Kilometer umherfährt, da ist es erstaunlich, dass das Auto so sauber, ich war natürlich noch in der Waschanlage zum Schluss, und fast ja beschwerdefrei zurückbekommt. Manch einer, der unterwegs ist in der Uckermark und wieder zurückkommt, hat größere Schäden. Was jetzt keine Entschuldigung sein soll, aber das sind so Sachen, die muss man immer mitdenken, wenn man sagt, ach okay, wir fahren mit dem Auto, das spart Kosten für den RBB, hat es tatsächlich. Also wenn wir die Strecke geflogen werden, so sternenförmig oder auch in eine Reihe mit dem Flugzeug oder hätten wir andere Verkehrsmittel genommen, also wie Zug oder so, wäre es wesentlich teurer für den Beitragszahler geworden. Und es war von uns aber auch geplant, um so ein Gefühl für das Land zu bekommen. Denn wenn man nur so die Hauptstädte anreist, das ist so wie Fallschirmspringen rein und raus und man atmet nicht wirklich das Land mit all seinen Problemen. Ne? Also man kriegt doch, wenn man unterwegs ist, sehr viel mit vom Zustand der Straßen, vom Zustand der Häuser, der Menschen, die davor sitzen, sich teilweise langweilen, teilweise Domino spielen oder irgendwie anders sich vom Alltag ja zerstreuen. Oder eben gar keinen richtigen Alltag haben, weil sie arbeitslos sind und einfach nur so da sitzen und nicht wissen, wohin mit sich. Das ist dann aber auch schade, wenn man das nicht in so eine Reportage mit einbauen kann, weil man dann durchfährt. Und also wir haben uns vorgenommen, tatsächlich, wenn wir so eine Tour nochmal machen, dass da mehr Zeit drin sein muss einfach. Das denkt man vielleicht gar nicht so am Radio oder am Fernseher. Es gibt auch Leute, die sagen, na, ihr hattet aber einen schönen Urlaub und so. Wir waren 10 Minuten mal im Wasser, also weil es wirklich so heiß war, das war in Griechenland und wir dachten, wenn wir das hier schon vor der Tür haben, warum soll man da nicht mal kurz rein? Es waren wirklich nur 10 Minuten auf der gesamten Reise, wo wir mal uns abgekühlt haben.
Also nur 10 Minuten Freizeit, also es war ein sehr enger Zeitplan, so verstehe ich das jetzt. Wie habt ihr das denn mit dem Wohnen und mit dem Essen gemacht?
Na gut, wenn man das mit einberechnet, hatten wir mehr Freizeit. Also das Essen ist ja auch, ich sag mal, kein Dienst, sondern ist zur Lebenserhaltung da. Ja, wie haben wir das gemacht? Das mag man sich jetzt nicht vorstellen. Aber immer, wenn wir Hunger hatten, haben wir angehalten und dann geguckt, ob da irgendwas ist. Oder umgekehrt, wir haben geguckt, ob da was ist und haben dann prophylaktisch uns mit Lebensmitteln versorgt. Das geht irgendwie. Also das Tankstellennetz ist ziemlich dicht, auch ich sag mal in Ost- oder Südosteuropa. Da muss man sich keine Sorgen machen. Und jede Tankstelle hat meist ja auch irgendwie so Sandwiches. Also wir haben vornehmlich natürlich Tankstellennahrung zu uns genommen. Aber in den Städten, wo wir dann auch die Interviews geführt haben, da gab es natürlich Restaurants, das ohne Frage. Aber wir haben dann natürlich auch geguckt, dass unser Budget da nicht überstrapaziert wird und haben also immer abgewogen, ob wir mal kräftig frühstücken und ob das dann für den ganzen Tag reicht und wir uns dann nur mal zwischendurch irgendwie ein Sandwich einpfeifen. Aber das kriegt man hin. Das ist ja so wie auch wenn man im Urlaub ist, man muss sich vor Ort dann natürlich erstmal informieren. Da helfen ja auch einem Google und Co. Da gibt man dann das Restaurantbild ein, also die gekreuzten Bestecke, und dann kriegt man Vorschläge und dann sucht man sich das oder fragt, was jetzt nicht despektierlich klingen soll, die Eingeborenen. Also die wissen ja in der Regel ganz genau, wo etwas ist. Zum Beispiel in Kalabrien, im südlichsten Zipfel von Italien, haben wir tatsächlich unsere Herbergsmutter gefragt. Und das war kein klassisches Hotel, sondern so ein Bed and Breakfast. Und sie wusste natürlich ganz genau, wo es sich am preiswertesten und aber am besten essen lässt. Also, weil sie öfter ja so eine Empfehlung geben muss. Das ist manchmal sogar besser, als wenn man Google fragt.
Aber ihr habt dann schon immer ein Zimmer zum Wohnen gefunden in einem Hotel und musstet nicht mal irgendwie in einem Auto schlafen.
Nee, das ist in Europa relativ einfach, immer ein Bett zu bekommen. Das ist nicht passiert. Das ist mir mal auf der Weltreise passiert. Ich habe 10 Jahre zuvor schon mal mit meiner Kollegin Eleni Klotzikas eine Weltreise gemacht. Auf den Spuren hieß das damals, des vernetzten Weltbürgers. Das Thema war damals Web 2.0. Das war gerade so ein Schlagwort. Und wir hatten die Idee, mal auf jedem Kontinent jemanden zu treffen, der so typisch ist für die Region, der sich mit dem Internet emanzipiert. Das war damals so ein ganz großes Schlagwort. Also inwieweit kann man das als demokratisches Tool verstehen? Zum Beispiel in den USA haben wir einen Musiker interviewt, der sich abgekoppelt hat vom klassischen Musikverlag und sich selbst vermarktet hat. Mit CD Baby, das gibt es wohl heute immer noch, mit MySpace und was weiß ich, was es da alles gab. Und den haben wir getroffen durch Zufall. Das ist so eine schöne Zufallsgeschichte, in einem Club, im Red Lions Club in New York, wo angeblich auch Bob Dylan schon gespielt hatte. Und als wir in Australien waren, im Outback, also das sieht so aus wie auf dem Mars so etwa, ja, also rote Wüste, da haben wir es dann nicht mehr rausgeschafft aus der Wüste, weil die Nacht plötzlich kam und die Mietwagenfirma hatte uns verboten, nachts zu fahren. Nicht, weil man kein Licht hätte am Auto, das hat man schon und es ist ja kaum Gegenverkehr. Also da fährt man manchmal stundenlang und man hat kein einziges Auto in der Nähe, sondern weil die Kängurus nachts zum Licht hinhüpfen. Und man hat dann ständig irgendwie zu kämpfen, den Kängurus auszuweichen, was man automatisch ja macht, weil man keine Kollision haben will, denn dann ist das Auto ja doch beschädigt. Und weil da der Versicherungsschutz zum Beispiel nicht einspringt, war es verboten, nachts zu fahren. Und da haben wir dann eine Zwangspause gemacht in der Wüste und aber festgestellt, dass die Preise so hoch sind, dass wir darauf verzichtet haben und wir sind einfach im Auto sitzen geblieben, beziehungsweise haben die Sitze nach hinten geklappt und haben dann nur am nächsten Morgen die Waschräume benutzt und sind dann weiter. Das geht auch mal. Also wir sind ja jetzt hier keine Nadelstreifen-Journalisten, sondern warum soll man das nicht mal so probieren? Aber jetzt auf dieser Reise hier in Europa braucht man sich also jetzt nicht irgendwie unter einer Brücke oder im Auto zu verstecken. Das kriegt man auch sehr preiswert teilweise hin. Also man darf sich nicht täuschen lassen von den Preisen. Also es gab eine sehr teure Unterkunft in Athen, die wirkte vom Namen her so fast wie ein königliches Schloss. Aber als wir dann drin wohnten, dachten wir, da ist also eher eine Gefängniszelle der richtige Name dafür als ein Hotel.
Auch wegen der Zimmergröße, so wie jetzt hier mein Hotel, das so winzig ist, also die Zimmergröße.
Ja, das war schon ziemlich winzig für den Preis. Ich will jetzt das Hotel nicht nennen, weil das wäre jetzt Quatsch, weil möglicherweise ist auch die griechische Krise mit dran schuld, dass da in dem Hotel auch nicht viel gemacht wurde. Ich will das jetzt nicht so bashing-mäßig, aber mitunter ist eben der Preis keine Garantie dafür, dass man da einen gewissen Komfort hat. Das fängt dann beim WLAN an. Wir waren ja doch so ein bisschen darauf angewiesen, dass wir große Datenmengen nach Deutschland schaufeln mussten. Und es ist aber auch so, dass man, ich sag mal, wenn man einen ganzen Tag Auto fährt, dann auch mal eine Dusche haben will, die nicht riecht oder so. Und das Hotel die waren super freundlich da. Also Griechenland, da sind so freundliche Menschen, wenn man bedenkt, dass die Deutschen nicht ganz unschuldig sind an diesem ganzen Bankenkrisendings. Also, dass da natürlich auch zu Recht teilweise der Eindruck entsteht, dass das Geld, was dort Rettungsschirm genannt wird, nicht bei den Menschen in Griechenland ankommt, sondern bei den deutschen Banken unter anderem. Da sind wir also für diesen Umstand super freundlich empfangen worden und deswegen will ich mich auch gar nicht beschweren. Ich will nur deutlich machen, dass wenn man so eine Reise plant, jetzt nicht so ankommen kann mit so einer Attitüde, oh, wie sieht es denn hier aus? Und wir machen hier mal einen ganz großen Skandal, sondern dass man einfach sehen muss, dass man sich vorher rechtzeitig informiert, wenn man bestimmte Anforderungen hat. Wir waren also überrascht, wie selbst bei einer Hotelkette es unterschiedliche Standards beim WLAN gibt. Also in Warschau war das so, da hatten wir wirklich, also gigantisches Internet. Also wer unbedingt mal große Datenmengen abschaufeln will, der muss nach Warschau fahren. 350 Mbit pro Sekunde. Ja, also das ist ja Sechsfache von dem, was ich, ach Quatsch, das 60-fache von dem, was ich zu Hause habe bei mir hier. Also beim Upstream, ne? Download, das können ja viele, aber die wirkliche Qualität zeigt sich ja dann erst, wenn der Upload ähnlich hoch ist. Das ist in Deutschland ja irgendwie so komischerweise geregelt durch ADSL, also das ist ein asymmetrischer Betrieb des Internets, weil man immer dachte, ja, die Leute streamen ja nicht, machen keine Sendung, nix, sondern sie gucken ja eher. Und aber in den ganzen anderen Ländern drumherum ist das relativ proportional, Download und Upload. Auch in Bulgarien, aber nicht überall. Da ist die zehnfache Datenmenge mitunter pro Sekunde möglich. Also in Ländern, wo man es gar nicht vermutet. Aber selbst von Hotelkette zu Hotelkette, wir hatten also dasselbe Hotel, also von derselben Kette in Italien, in Rom. Und da war das Internet derart schlecht. Also das ist, kann man nicht empfehlen, wenn man tatsächlich Mojo ist, also mobiler Journalist. Also da muss man sich darauf einstellen, dass man da irgendwie, ja, anders arbeitet einfach, dass man weniger Daten produziert.
Du hattest ja gesagt, du hattest ja schon mal so eine Recherche-Reise gemacht. Kam dann auch von dir die Idee oder wer hatte die Idee für diesen EU-Pressefreiheitscheck?
Na, das ist immer so schwierig dann zurückzuverfolgen, weil sowas entsteht meist, ich sag mal, aus so einer Bierlaune heraus. Ich weiß, dass wir zusammensaßen nach einer Sendung. Da gehen wir meist nach der Sendung im Umfeld des Studios noch Armbrot essen, weil das ist dann einfach die Armbrotzeit und warum soll man das einzeln für sich zu Hause machen? Und dann saßen wir also an der Havel und dachten darüber nach, was könnte denn der Sommer so für Höhepunkte bringen? Weil in der Regel ist das die sogenannte saure Gurkenzeit, ne? Oder wie man das auch immer bezeichnen mag. Und das muss man planen, damit man nicht plötzlich nichts sendet. Das ist ja die Erwartung, dass da immer was kommt, egal was passiert. Meist passiert genug. Ich habe zum Beispiel immer das Problem normalerweise, dass die Sendung übervoll ist. Aber wir wollten uns irgendwie vorbereiten. Er sagte, also Dani Buch sagte, Zapp geht in die Sommerpause, würde sich aber fürs Internet ja so eine Art Berichterstattung schon vorbehalten, wenn etwas ist. Und wir könnten ja irgendetwas planen, was eine serielle Struktur hat. Und weil ich schon seit Januar mich mit dem Problem rumschlage, dieser Pressefreiheit. Also ich war bei einer Menschenrechtstagung, nee, Medienrechtstagung in Frankfurt/Oder, nahe der polnischen Grenze. Und dort habe ich erstmal so tatsächlich den aktuellen Stand mitbekommen, was Polen anbelangte, was Griechenland anbelangte, auch Türkei. Die Türkei hatten wir ausgeklammert in unserem Fall. Das war jetzt nicht Feigheit vorm Konflikt, dass wir Angst hatten, wir kommen ins Gefängnis oder so. Das schwang natürlich ein bisschen mit, dass das ja keinem nützt, wenn wir da irgendwie verhaftet werden. Aber das Problem war, dass wir uns tatsächlich auf Europa, auf die EU fokussieren wollten, wo es ja einheitliche Regeln gibt. Also die EU hat ja tatsächlich so eine Art Hausordnung, so eine Art Menschenrechtscharta, wo drin steht, dass Pressefreiheit garantiert ist und so weiter und so fort. Und wir uns in diesem Gespräch, das schaukelte sich dann so hoch, gewundert haben, dass tatsächlich Skandinavien die vorderen Plätze belegt. Finnland ist von Platz 1 auf Platz 3 abgerutscht, wo wir gesagt haben, was ist da passiert? Haben wir irgendwas mitbekommen? Wie ist sowas überhaupt gerankt? Wie kann man anhand eines Ereignisses möglicherweise dann davon ausgehen, nehmen wir nur G20-Gipfel jetzt in Hamburg im Sommer, das wird garantiert zur Abwertung in Deutschland führen. Aber wie viele Plätze sind das? Wer macht das eigentlich? Wie funktioniert das? Und dass Bulgarien nach unserem Eindruck so schlecht abschneidet schon seit Jahren, konnten wir auch nicht nachvollziehen. Ich habe dieses Gefühl schon eher gehabt. Ich habe 2013 eine Sendung komplett aus Sofia gemacht. Damals waren noch auf den Straßen täglich Demonstranten, die gegen die Regierung demonstriert haben. Und damals war Bulgarien Platz 88 oder 87. Und erst im Folgejahr, aufgrund dieser Ereignisse, wurde Bulgarien runtergestuft auf Platz 99 oder 100. Und von diesem Schock hat sich Bulgarien nie wieder erholt, schwankte also immer auf diesem 100er Platz, so 106, 109, glaube ich. Und wir fanden das ziemlich beliebig, wie diese Wertung zustande kommt. Und das war dann letzten Endes dann im Dialog an der Havel, in Feierabendlaune, erstmal nur so eine Idee. Und dann muss man das ja konkret machen. Ne? Ideen hat man viel. Hinzu kam, dass in Leipzig ich im Mai eine Kollegin traf aus Bulgarien und die hat sich auch tierisch bei mir ausgeheult, so kann man das sagen, wie Reporter ohne Grenzen darauf käme, schon wieder Bulgarien auf den schlechtesten Platz innerhalb der EU zu ranken. Und alles zusammengepackt, ich weiß jetzt nicht, wer die erste Idee hatte, das dann tatsächlich im Sommer zu machen, aber es passierte dann. Und jetzt muss man ja sehen, sind die Sender bereit, so ziemlich kurzfristig, das war ein Monat vor der Reise, so etwas zu stemmen. Weil es ist ja auch eine Ressourcenfrage, ist eigentlich Geld da für so eine Aktion? Weil es produziert natürlich Kosten, ne? So Hotels zu buchen, Reisekosten, wie gesagt, konnte man ein bisschen minimieren, dadurch, dass wir uns ein Auto geteilt haben. Ich glaube, wir haben 6 oder 7 Mal getankt. Nagel mich jetzt nicht fest. Und das geht relativ, wenn man sich das noch mit 2 Anstalten teilt. Aber es waren beide Häuser spontan bereit. Es läuft dann natürlich so ein bürokratischer Prozess im Hintergrund, weil viele da nicht mitreden wollen, aber zumindest ihre Unterschrift drunter setzen müssen. Ob das jetzt der Fuhrpark ist, ob das jetzt die Programmdirektion ist, ob das beim Norddeutschen Rundfunk wieder, da gibt es dann andere Hierarchien, die durchlaufen werden müssen, weil dann auch noch Kollegen dranhängen. Wir hatten also ständig so eine Art Bereitschaft, die uns die Fernsehbilder noch untertitelt haben, da ist ein bisschen mehr Aufwand nötig. Wir hätten das zwar auch geschafft, unterwegs dann noch die Bauchbinden, sagt man dazu, runterzusetzen, aber das dauert natürlich alles. Ne? Also wir waren froh für diese Entlastung dann in Hamburg. Ja, und da waren also mehr Leute noch mit im Hintergrund aktiv beteiligt, als das den Anschein gibt. Bis hin zu denen, die natürlich so eine Sachen dann auch qualitativ gegenchecken. Entspricht das tatsächlich der Wahrheit? Und da hatten wir natürlich auch einen kleinen Konflikt mit einer Interviewpartnerin in Bulgarien, die sich beschwerte, dass sie in der ersten Fassung, die online ging, rauchend zu sehen war. Und wir haben das nicht verstanden, weil gerade traditionell in diesen Ländern, ich sage das mal jetzt so ein bisschen abwertend, auf dem Balkan ist Rauchen nicht so verpönt wie in Mitteleuropa oder in den USA, wo es ja militant ist. Also wenn man da irgendwie in einer Kneipe erwischt wird beim Rauchen, dann wird man ja rausgeschickt und angebrüllt und wie so ein Kind behandelt, das irgendwie gerade goldene Löffel klaute. Also das ist auf dem Balkan nicht da. Da rauchen alle, irgendwie auch Frauen, hemmungslos in einer Tour. Ich habe dann mal auch einen Taxifahrer gefragt, warum? Und naja, das ist halt Tradition, das ist irgendwie, weil auch Bulgarien zum Beispiel selber Tabak anbaut. Und ja, kurz und gut, wir haben unsere 3 Kameras, die wir hatten, aufgestellt. Eine Kamera lief immer im Hintergrund als Making-of-Kamera, wo man die gesamte Interviewsituation sah, um auch mal deutlich zu machen, wie wir arbeiten und wie wir dann festgestellt haben, auch nicht ohne Grund für so juristische Fragen, weil da ganz deutlich war, als wir die dritte Kamera einschalteten, fragte unsere Interviewpartnerin, was ist denn das? Und dann sagte ich, ja, das ist unsere Making-of-Kamera und wir wollen auch Transparenz erzeugen und ab jetzt alles, was läuft, wird sozusagen aufgezeichnet. Und sie ließ sich davon nicht beeindrucken, steckte wieder eine Zigarette nach der anderen an. Und im Interview machte sie das aus. Als wir dann aber am Schnitt saßen, entsteht ja so ein Umstand, dass man, wenn man so eine Art gebauten Beitrag macht, so heißt das in der Fachsprache, da ist dann der sogenannte Antext. Ja? Und da muss man ja im Fernsehen was zeigen. Also man kann ja da nicht ein Schwarzbild zeigen. Also braucht man eine Situation, die nicht wegführt von dem Interviewpartner, aber auch ihn nicht zeigt, wie er gerade spricht. Das wäre ja Quatsch. Also das sind dann die sogenannten Antextbilder. Und für dieses Antextbild zeigten wir die Frau dort, wie sie am Computer sitzt. Und wir baten sie, etwas ganz Typisches zu machen in ihrer Arbeitssituation, was sie so macht, wenn wir nicht da sind. Und das Bild haben wir dann dazwischen geschnitten, wie sie rauchend irgendwie Texte schrieb oder beantwortete. Das konnte man jetzt nicht sehen, aber das war eben eine typische Arbeitssituation am Dienst-PC. Aber nun kam der Umstand hinzu, den wir nicht wussten, dass sie in ihrer Behörde da nicht rauchen darf am Arbeitsplatz. Das ist der Hintergrund dafür, dass wir tatsächlich da so einen Konflikt hatten, den wir nicht provoziert haben. Also wir waren ziemlich entsetzt ob der Anschuldigung, aber so ist das manchmal.
Wie neutral habt ihr denn da eigentlich gearbeitet und dann auch die Berichte gemacht? Ihr hattet ja zum Beispiel einmal eine Kerze in der Kirche angezündet für die Pressefreiheit. Inwiefern ist das noch neutral?
Naja, Fernsehen ist ja anders als Radio, das muss ich jetzt nicht erklären. Und man ist immer auf der Suche nach bildlichen Lösungen, ist ja klar. Also wenn du zudem auch noch fürs Radio parallel arbeitest, entsteht sehr schnell die Verführung, bebildertes Radio zu machen. Also manchmal geht es nicht anders. Also ich behaupte mal, von dem Großteil unserer Videoclips im Netz könnte man problemlos das Bild wegschneiden und es würde immer noch im Radio funktionieren. Es ist schon das Bestreben da, visuell bestimmte Dinge aufzulösen. Und Daniel hatte die Idee dazu, als ich ihm erzählte, dass man, er fragte, was ist das für ein Gebäude? Es war die Alexander Nevsky Kathedrale. Und da sagte ich, ja, das ist die eigentlich größte Kirche Sofias. Und die haben die Russen dahin gebaut. Also nicht hingebaut, sondern sie dient zur Erinnerung an die Russen, die Türken aus Bulgarien rausgeschmissen haben, also das Osmanische Reich sozusagen bekämpft haben. Und ja, sage ich, dann gehen dann die Leute auch hin, um zu beten, ganz klar. Und auch da zündet man eine Kerze an und erfüllt sich Wünsche. Also man geht da auch wirklich hin und denkt sich etwas aus, was man im Leben zum Beispiel verwirklichen will. Und mit der Kraft Gottes dann vielleicht gelingt es einem besser. Und er sagte, okay, dann machen wir doch, zünden wir doch für die Pressefreiheit hier eine Kerze an. Wir wollen ja, dass es den Bulgaren besser geht. Dass sie sozusagen im europäischen Haus sich eher in Richtung Platz Nummer 1 bewegen, als noch weiter abfallen. Und das fanden wir als bildliche Lösung ganz okay. Also das war tatsächlich ein inniger Wunsch, eingebettet in die kulturelle Tradition dieses Landes. Also das war jetzt nicht irgendwie ironisch gemeint, sondern das war unser Wunsch an dieses Land, an diese Menschen, dass sie etwas Besseres verdient haben als Platz 100, zumal wir in unserer Recherche ja festgestellt haben, dass sie ungerechtfertigterweise auf dem letzten Platz sind, weil sie viele Elemente haben, die uns vertraut sind. Also das Fernsehen, dieses bulgarische Nationalfernsehen, ist dort sehr kritisch und ist für diese Kritik vom Parlament allerdings abgestraft worden mit dem Budget, mit der Budgetkürzung. Und das sind natürlich so Sachen, die sind, ich würde mal sagen, ziemlich ungerecht und gehören tatsächlich dann im Pressefreiheitsranking berücksichtigt. Aber trotzdem haben die Journalisten dort Mut und stellen sich dagegen, recherchieren und versuchen auch bei Korruption zu ermitteln. Und das ist noch eine günstigere Atmosphäre als in Ungarn, wo also jegliche Kritik fast weggebügelt zu sein scheint. Es gibt so ganz wenige in Ungarn, die tatsächlich noch kritisch und frei berichten, allerdings immer unter dem Druck des finanziellen Risikos, weil ihnen Werbung entweder verboten wird oder wie mit dem Clubradio in Budapest, dass ihnen Frequenzen einfach weggenommen werden.
Und wie war dann eigentlich die Resonanz auf eure Recherche, also sowohl bei Reporter ohne Grenzen, mit deren Liste ihr ja gearbeitet habt, als auch zum Beispiel bei anderen Kollegen oder auch sogar beim Publikum? Gab es da Rückmeldungen?
Es gab vereinzelt Rückmeldungen, man muss sich jetzt nicht vorstellen, dass wir so wie bei einem Mondflug jetzt Milliarden vor den Apparaten gefesselt hätten. Es war Urlaubszeit und die Leute hatten auch was anderes zu tun, als unsere Reise zu verfolgen. Aber es trudelten dann so nach und nach auch Reaktionen ein. Als ich schon längst wieder in Berlin war bei einer Veranstaltung, da hat mich jemand irgendwie erkannt, an der Stimme seltsamerweise. Und sagt, du machst doch das Medienmagazin, du warst doch auch gerade in Bulgarien. Ja, meine Mutter ist Bulgarin, ich bin zwar auch Bulgare, aber ich lebe schon seit 1990 in Deutschland. Ich habe ihm gleich mal meiner Familie einen Link nach Sofia geschickt und die sollen sich mal die Sendung anhören. Also das war relativ interessant, wie dann doch so der Rücklauf passierte. Es haben mehr Leute natürlich mitbekommen als uns. Feedback gaben. Es gab per Twitter oder auch per Facebook schon den einen oder anderen Hinweis. Aber das, was mich am meisten berührt hat, ist, dass als wir vor Ort waren, die Leute selbst, die wir interviewt haben, es irgendwie rührend fanden, dass wir extra aus Deutschland anreisen, um sich mal ihnen und den Problemen zu widmen. Also ganz seltsam gerührt war zum Beispiel ein Wissenschaftler an der kroatisch-ungarischen Grenze, der erst das gar nicht so glauben konnte, der sagte, es interessiert sich nie ein Deutscher für mich, was ich hier mache, ne? So ungefähr hat er das formuliert und er glaubt das gar nicht so richtig und wir haben ihm versichert, doch, wir haben schon eigenes Interesse, das ist jetzt nicht irgendwie so eine Pflichtnummer, dass wir von der EU irgendwie bezahlt werden, sondern das ist tatsächlich Interesse und wir glauben auch, dass unsere Hörer, unsere Zuschauer sich dafür interessieren, wie die Situation in Ungarn ist. Und das hat ihn irgendwie gerührt. Das fanden wir nun wiederum rührend, dass da so eine Menschlichkeit plötzlich da ist, die man nicht vermutet hat. Also ich will schon sagen, weil du vorhin fragtest mit Neutralität und so, wir waren natürlich ohne irgendwelche ideologischen, Voreinstellungen unterwegs. Wir wollten das tatsächlich von allen Seiten beleuchten. Aber leider war es eben so, dass wir in Polen nicht vom Staatsfernsehen empfangen wurden, auch nicht vom Regierungssprecher oder von einem anderen Vertreter der Regierung, obwohl wir die Zusage hatten. Und wir haben uns dann gemeldet und da gab es dann keine Antwort mehr. In Ungarn war es insofern professionell, als dass der Regierungssprecher uns empfangen hat, auch weil er wollte, dass beide Seiten deutlich werden und wir sollten uns ja richtig umsehen. Er sagte, in Ungarn gibt es keine Probleme, sehen Sie sich um. Das haben wir dann auch gemacht und das war wirklich unser Bestreben, eine neutrale Analyse zu machen. Das ist mit der Stichprobe, die wir haben, natürlich nicht wissenschaftlich exakt. Wir hätten wahrscheinlich irgendwie 1000 Leute befragen müssen in dem jeweiligen Land. Dann wäre es in der Hochrechnung möglicherweise repräsentativ gewesen. Aber ich glaube, wir haben durch unsere Stichprobe, teilweise hatten wir 5, 6 Gesprächspartner wie in Polen, teilweise nur 3 wie in Italien, aber so eine Stichprobe gezogen, die ein Gefühl dafür gibt, was es heißt, Journalist in dem jeweiligen Land zu sein. Und das war uns wichtig, weil wir nicht glauben, dass wir so irgendwie exotische Menschen ausgewählt haben, sondern schon die kritisch reflektieren können und auch abstrahieren können und nicht nur das eigene Schicksal als das Nonplusultra betrachten. Also die italienische Journalistin, die im Mafia-Milieu arbeitet, weiß schon mehr als nur das, was sie vor Ort erleidet teilweise, weil die Mafia natürlich da nicht zimperlich ist. Und sie kann das hochrechnen auf die Gesamtsituation in Norditalien und so weiter und so fort. Also das war für uns, ich sage mal, erstmal vor Ort das interessantere Feedback als das Feedback der Hörerinnen und Hörer und Zuschauerinnen und Zuschauer. Was nicht heißt, dass wir nicht gespannt waren auf die Reaktionen sozusagen derjenigen, die unsere, in Anführungszeichen, Produkte konsumiert haben. Aber das war, ich sag mal, nicht unser Fokus. Wir wollten jetzt nicht immer einen imaginären Zuschauer oder eine Zuschauerin vor Augen haben und denen etwas so konsumiert zuarbeiten, dass sie maximale Aufmerksamkeit verspüren. Also es war jetzt nicht kommerziell gedacht, es war nicht auf Einschaltquote gedacht, sondern wir haben für uns erstmal überlegt, was kann man überhaupt machen von unterwegs und haben die maximale Leistung aus uns herausgeholt. Und in der Hoffnung, dass das, was wir anbieten, Interesse findet. Also das war der umgekehrte Weg. Das ist ähnlich wie in der Musik. Es gibt zwei Arten von Musikern. Die einen wissen ganz genau, wenn sie, was weiß ich, vier Akkorde spielen und dann drumherum noch einen Chor setzen und den Beat runterlegen, dann wird das mit großer Wahrscheinlichkeit auch ein tanzbarer Hit. Und dann gibt es tatsächlich andere, die sagen, mir ist jetzt erstmal Schnuppe, ob das ein kommerzieller Erfolg wird. Ich mache Musik, die aus mir herauskommt. Und wenn man dann Glück hat, finden das andere auch noch gut. Und so war es. Wir haben ausprobiert, was machbar ist aus unserer Perspektive.
Und gab es dann eigentlich auch Reaktionen von Journalistenkollegen? Und wie hat eigentlich Reporter ohne Grenzen darauf reagiert?
Journalistenkollegen haben wir im Vorfeld kontaktiert, um zu wissen, es gibt ja genügend Reisejournalisten, die Erfahrung haben, mit welcher Kamera man zum Beispiel unterwegs sein sollte, was man machen soll, wenn man Angst hat, dass man überfallen wird. Damit musste man ja immer rechnen. Also ich bin in Brasilien schon mal überfallen worden, da wollte man mir die Kamera stehlen. Und darauf muss man sich einfach einstellen. Wie sichert man seine Daten, dass nicht alles weg ist zum Beispiel? Das geht also bis hin zu solchen Sachen, wie viel Speichermedien muss man überhaupt mitnehmen? Was macht man in dem Fall, wenn gar kein Internet da ist? Kann man sich über LTE mit einem LTE-Router möglicherweise da behelfen? Und was gibt es da für technische Lösungen, wenn man unterwegs ist? Oder wir haben ja auch eine Live-Schalte zum Saarländischen Rundfunk gemacht an der ungarisch-rumänischen Grenze. Das war so schwach durchsetzt mit Mobilfunk. Das ist keine Kritik, das ist eben auf dem Land, auch in anderen Ländern manchmal ein bisschen schwierig. Aber was macht man in so einem Fall? Ne? Wir haben überlegt, welche technischen Möglichkeiten, welche Reiseerfahrungen kann man sozusagen vorwegnehmen, damit wir die ganzen Fehler nicht nochmal machen, die andere schon gemacht haben. Also da haben wir auch einiges recherchiert und hinterher haben wir auch mit 1, 2, 3, 4 Journalisten darüber gesprochen, die nochmal wissen wollten, wie es war. An sich war das insofern nicht so unser Fokus, im Nachhinein sich mit Kollegen auszutauschen. Erstens haben die sowieso, die sich dafür interessierten, unsere Produkte zur Kenntnis genommen. Und zum Zweiten war, wie sagt ja auch, Urlaubsperiode und jetzt kriegt man erstmal so mit, wenn jetzt alle wieder zurückkommen, dass man gehört und gesehen wurde. Was Reporter ohne Grenzen anbelangte, die waren auch alle im Urlaub. Das ist halt so, wenn man eine Sommertour macht. Aber der Geschäftsführer der deutschen Sektion Reporter ohne Grenzen, Christian Mier, kam dann irgendwann natürlich wieder aus dem Urlaub, hörte sich die verschiedenen Sachen an und sah sich auch die Clips an und hatte sich richtig gut vorbereitet, als wir ihn dann um ein Interview anfragten. Also er konnte unsere Einwände teilweise wegbügeln. Oder bei der Italien-Bestandsaufnahme fand er es sehr interessant, dass wir diese 25-Plätze-Verbesserung nicht bestätigen konnten. Und da will er nochmal mit der italienischen Abteilung reden, wie man also da dieses Bewertungsverfahren noch so verfeinern kann, dass also diese tatsächlich tätliche Bedrohungsgefahr, die da existiert durch die Mafia, stärker gewichtet, weil es kann wirklich nicht sein, wenn man da um sein Leben fürchten muss, dass man besser ist als in Polen, wo man relativ frei noch Journalismus machen kann. Aber man wird nicht ins Gefängnis geworfen in der EU, das gilt auch für Italien nicht. Aber man muss als Journalist in der EU nicht um sein Leben fürchten, außer in Italien.
Warum eigentlich das?
Ja, warum? Weil die Mafia da nicht zimperlich ist. Also wenn da jemand tief im Mafia-Sumpf recherchiert, wie zur Expo, da passiert es einfach, dass man entweder bedroht wird, richtig mit Morddrohungen bedacht wird oder dass man tatsächlich über die sogenannte Klinge springt. Das ist nicht ungewöhnlich. Also das ist, ich will mal nicht sagen, jahrelange Tradition, Mafia-Tradition, aber so ist es dann. Ne? Wenn es dann an die Substanz geht. Es gibt so Regeln, dass man natürlich, wenn jemand verhaftet wird aus der Familie, so nennen die das ja, aus der Familie, aus der Mafia-Familie, dass man das dann tatsächlich, dass man darüber berichten kann, ohne Angst haben zu müssen. Aber wenn man dann so ein bisschen tiefer recherchiert, wie sind die Strukturen, wieso ist die Expo ja möglicherweise eine Mafia-Veranstaltung, dann muss man damit rechnen, dass das einem nicht gefällt und dass der dann einen Auftrag vergibt, möglicherweise einen Journalisten einzuschüchtern oder sogar umzubringen.
Und wie ist so dein persönliches Fazit? Hat die Reise auch irgendwie ein bisschen Spaß gemacht?
Ja, also wenn ich jetzt den Eindruck vermittelt haben sollte, dass mir das keinen Spaß gemacht hat, dann habe ich die letzten Minuten was falsch gemacht. Also man kann nur so eine Reise durchstehen, sage ich mal, wenn man nicht das Gefühl hat, das ist eine Pflichtnummer. Also man muss da auch mit Leidenschaft rangehen, mit Freude rangehen und an solchen Situationen, dass man sich verfährt oder dass man eine Fähre einfach abhaut ohne einen, dass man das interessant findet und dass das auch irgendwo Spaß macht. Dieses Abenteuer unterwegs zu sein, das muss man schon toll finden. Und sich auch dann treiben lassen von Improvisationsideen. Also was macht man jetzt? Also Italien hat auch zum Beispiel einen Interviewpartner abgesagt oder tatsächlich in Polen erst zugesagt, dann abgesagt. Wie geht man damit um? Dann recherchiert man, dann lernt man neue Leute kennen, dann fragt man den und den und den. Das muss einen Spaß machen, wenn einem das als journalistische Pflicht irgendwie vorkommt oder so als Ballast, dann würde ich sowieso abraten von diesem Beruf, weil nur so kann man tatsächlich auch Journalismus betreiben. Durch Neugier, durch Leidenschaft, durch Freude an der Arbeit, auch wenn es nach 18 Uhr ist. Und dass man, ich sag mal, diese strikte Trennung Freizeit, Beruf ist im Journalismus nur dann möglich, wenn man ein Schreibtischjournalist ist. Damit will ich das gar nicht abqualifizieren, aber wenn man rausgeht, da wo eigentlich die Probleme sind, dann muss man immer damit rechnen, dass Freizeit dann ist, wenn man plötzlich nichts zu tun hat. Das kann auch um 11 Uhr bis 11:15 Uhr sein. Dann muss man einfach damit umgehen, dass man jetzt gerade Freizeit hat, während man wartet auf irgendetwas, ne? Und dann muss man sich dann sehr schnell darauf einstellen. Und dann, wenn die Kamera angeht, dann ist wieder Profi-Dasein gefragt. Und wenn die Kamera abgebaut ist, muss man überlegen, wie geht man jetzt mit den restlichen 2 Stunden des Tages um? Schneidet man oder entspannt man sich? Das haben wir natürlich auch gemacht. Also, dass man am Yachthafen, wo wir erst gedreht hatten, bei den Reichen, dann gesagt haben, auch in diesem schönen Ambiente, da kann man auch mal einen Latte Macchiato trinken. Und dann hat man eben plötzlich Freizeit. Und dann tankt man sich wieder auf, um in dem Fall griechischen Alltag abzutauchen.
Und man kann eure Ergebnisse auch noch nachhören und nachschauen.
Ja, also ich habe auf meinem Blog www.wagner.tv und dann in das Suchfeld, wenn man da eingibt, zum Beispiel EU-Pressefreiheitscheck, ein Wort, dann findet man das sofort. Da sind alle Produkte, ich sag mal Produkte, der Einfachheit halber aufgelistet, die Hörfunkfeature und den überlangen Radio 1 Podcast, einschließlich der Sendung bei Was mit Medien mit Daniel Fiene. Und auch das Interview mit Christian Mier von Reporter ohne Grenzen, das Abschlussinterview und auch die einzelnen Clips bei ZAP bzw. die Fernsehzusammenfassung kann man alles auf einer Seite sehen.
Ist auch bald wieder irgendwie eine Reise geplant, vielleicht nächstes Jahr oder so?
Naja, also ich muss erst mal, ich zögere. Also im Kopf habe ich viele Reisen. Ich würde ganz gerne mal auf die ISS, aber das ist eher so eine Geschichte. Das wird wahrscheinlich nicht klappen, weil also da wollten schon so viele hin, einschließlich Hans Meiser. Ich weiß nicht, ob man sich da noch erinnert daran. Ich weiß nicht, ob das ISS war oder ob das die Mir-Raumstation war. Auf alle Fälle wollte der von dort oben eine Talkshow moderieren.
Ah.
Und ja, Hans Meiser,
Ja,
der.
und also eine Talkshow dann aber zugeschaltet auf die Erde mit, also die Gäste wären dann auf der Erde gewesen oder wären auch alle Gäste dann im All gewesen?
Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich dachte, oh, der hat mir meine Idee geklaut, weil ich das immer wollte, auf die Raumstation hoch. Und dann gab es seltsamerweise von der Produktionsfirma von Stefan Raab seinerzeit ein, das war so in der Welle dieser ganzen Big Brother-Derivate, dieser MeToo-Produkte, ich nenne das jetzt mal Big Brother im Weltall. Und das sollte tatsächlich da so wie so ein Container, sollten die Leute da hochgeflogen werden und dann auch rausgewählt, ne? Und das hat sich dummerweise zerschlagen. Da wäre ich ganz gern ge dabei gewesen, so als Making-of-Journalist. Hatte auch schon Gespräche aufgenommen. Mit Brainpool war das damals. ob man da mit hochfliegen kann, aber da sagten, ja, ach, das ist so noch gar nicht in der richtigen Pipeline, um darüber reden zu können. Die haben das zwar schon in der Öffentlichkeit vorgestellt, dieses Projekt, aber das war nur eine Idee und die hat sich dummerweise zerschlagen. Also das wär so ein Projekt, das würde ich nochmal ganz gerne machen. Aber um realistisch zu denken, überlege ich schon, wie kann man, also entweder mache ich nochmal eine Weltreise. Das wäre in diesem Jahr zwar optimal gewesen, so nach dem Motto 10 Jahre später, also unsere Aufnahmen von vor 10 Jahren mal gegengecheckt, was hat sich getan auf diesem Gebiet des Internets und des sogenannten vernetzten Weltbürgers, inwieweit sind die demokratischen Illusionen, die man damals hatte. Also man hatte das schon das Gefühl, dass die Leute im Netz gleicher waren als im richtigen Leben. Also das war so eine Aufbruchstimmung. Endlich können wir uns abkoppeln von verschiedenen, aus verschiedenen Zwängen herauslösen sozusagen. Wir machen unser eigenes Ding, wir stellen unsere eigene Gegenöffentlichkeit her, wir können kreativ sein, wir brauchen diese Majors nicht. Ob das die Politik ist, ob das tatsächlich Musikverlage sind, ob das ja diese Instanzen sind, die man bis dahin immer nötig hatte, um sich Gehör zu verschaffen. Man konnte selber auf Sendung gehen. Das war also ganz extrem 2006, 2007 bei YouTube zu beobachten. Nicht umsonst heißt ja YouTube ja auch YouTube. Also man übersetzt es gerne mit dein Sender. Also du bist sozusagen dein eigener Sender. Und diese Emanzipation aus den traditionellen, herkömmlichen Strukturen fanden wir sehr spannend. Und das wäre jetzt nochmal so ein Projekt zu gucken, was draus geworden ist aus diesen Menschen, die wir damals porträtiert haben. Das wäre nochmal so eine Idee. Die andere Idee ist, um bei der Pressefreiheit zu bleiben, mal die Länder abzufahren, die so vorbildlich sind in der Pressefreiheit. Also es wäre so eine Skandinavien-Tour, um mal zu sehen, was machen die besser? Kann man das kopieren, adaptieren? Welche Voraussetzungen sind dafür nötig? Weil das Informationsfreiheitsgesetz haben wir natürlich auch, und so wie in Finnland. Aber bei denen ist das irgendwie kein Problem. Da kann man als Journalist einfach recherchieren, und bei uns wird man teilweise erschlagen von irgendwelchen bürokratischen Hemmnissen, weil Beamte jahrelang, jahrzehntelang damit aufgewachsen sind, dass sie Behördenwissen haben und dass dieses Wissen ja irgendwie so eine Art Betriebsgeheimnis ist. Und das ist so ein kulturelles Phänomen, so ein typisch deutsches Phänomen, und das muss sich erst entwickeln, dass das ein Teil des demokratischen Selbstverständnisses ist, dass bestimmte Informationen einfach wichtig sind, wenn die in der Gesellschaft verankert sind, und dass das nicht darum geht, dass das bei denen im Aktenordner ist, wofür ich auch Verständnis habe, dass die sagen, nee, das ist doch, das dürfen wir nur wissen, ne? Das ist denen jahrelang ja auch so eingeredet worden.
Also man könnte dann noch beides verbinden und dann zu dritt fahren mit Daniel Buß und Eleni Klotzikas.
Nee, das glaube ich, also für Dreierteams bin ich nicht zu haben, das sage ich mal ganz ehrlich. Das mag auf den ersten Blick interessant erscheinen, man sagt ja auch, ein dreibeiniger Tisch kippelt nicht, und wenn man zu dritt unterwegs ist, also die ersten Besatzungen der Russen zum Beispiel im Weltraum, die mehr als einen Kosmonaut in dem Fall hatten, waren ja auch drei Leute, dass da so ein psychologisches Gleichgewicht entsteht, dass wenn man sich streitet, dann ist dann wenigstens noch ein anderer, zu dem man kriechen kann und sagen kann, ey, der mag mich nicht oder so. Aber meine Erfahrung ist, zu dritt, das zieht viel mehr Energie. Und was allerdings interessant war, Daniel meinte dann aber auf der Rückfahrt, es wäre noch schön gewesen, wir hätten einen Techniker gehabt, der uns diesen ganzen Kram, mit dem wir uns ja beschäftigen mussten, also Chip entleeren, diese ganze Überspielgeschichte und so. Das stimmt, das wäre eine unheimliche Erleichterung gewesen. Aber letzten Endes fand ich es in dieser Doppelbesetzung fast ideal, muss ich sagen. Wir waren also kompatibel, beide. Wir waren zwar, haben uns intern geeinigt, dass ich mehr für den Hörfunk verantwortlich bin und eher mehr fürs Fernsehen, aber wir uns gegenseitig unterstützen, aber eben mit dieser Hoheit unserer Kompetenzen dann doch schon so umgehen, dass es da bei dem jeweiligen anderen einen Schwerpunkt gibt, aber das für den Fall, dass der eine mal plötzlich irgendwie nicht kann, aus irgendwelchen Gründen, weil er überfordert ist oder weil er krank wird oder weil er Auto fährt, dass wir dennoch uns ersetzen können. Das ist ganz wichtig, dass man da nicht nur komplementär unterwegs ist, sondern auch kongruent. Ich würde es nicht riskieren wollen, ohne es vorher mal getestet zu haben, so 2-3 Tage, wo man jederzeit feststellen kann, ah, da sind die Schwachstellen, weil seltsamerweise, wenn man 24 Stunden zusammen ist, das ist schon ein Problem. Wir haben auch nicht getrennte Zimmer gehabt. Dann muss man lernen können, mit den Schwächen des anderen umzugehen. Oder noch nicht mal Schwächen, sondern mit den Eigenheiten des jeweils anderen. Ja? Ob er zum Beispiel auch schnarcht, das ist ja, kann man das oder kann man das nicht? Ja? Kann man zum Beispiel, wir waren nun beim Aufstehverhalten ein bisschen unterschiedlich. Daniel ist eher Frühaufsteher, ich bin eher spät zu Bettgeher. Und ich kann zum Beispiel nicht, wenn ich früh eine Live-Schaltung habe, ins Bett gehen, ohne die Technik aufgebaut zu haben. Weil wenn ich verschlafe, dann will ich sofort in einer Minute sendefähig sein. Und das kann ich nicht, wenn die Technik nicht aufgebaut ist. Also habe ich natürlich erst noch die Technik vorm Schlafen aufgebaut. Und das muss der andere ertragen können und nicht meckern, ne, musst du das jetzt machen und so. Also das sind so Dinge, die kriegt man nur raus, wenn man mal sich testweise in so eine Situation begeben hat. Also ich rate, wenn jemand tatsächlich so einen 24-Stunden-Job und das 4 Wochen macht, nicht einfach so auf gut Glück zu machen.
Dankeschön fürs Gespräch.
Ja, immer wieder gern.